Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge ist Kathleen bei mir zu Gast. Hallo und schön, dass du da bist.
Hallo Franziska, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Sehr, sehr gerne. Kathleen, du hast die Diagnose Eierstockkrebs erhalten. Aber vorher, und das finde ich persönlich total spannend, hast du ja in deinem Leben ganz grundlegende Dinge verändert, denn du bist ausgewandert. Erzähl doch mal, wie es dazu kam und wo du jetzt lebst.
Ja, genau. Also ich habe damals ja in Konstanz gelebt, weil ich meine zweite Ausbildung gemacht habe, habe dort gearbeitet. Und nebenbei habe ich in einem Landgasthof gearbeitet, weil damals hat man ja nicht so viel verdient als Rechtsanwaltsfachangestellte. Und damit ich halt meine bisschen mehr verdienen wollte, habe ich dann nebenbei in so einem Landgasthof gearbeitet. Und die sind ausgewandert. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich mit möchte. Und dann bin ich mitgegangen.
Wow.
Und seit 16 Jahren bin ich jetzt hier auf der Insel in Teneriffa.
Da, wo andere Urlaub machen.
Genau. Das ist ja schön, ja.
Wie ist denn dein Leben da auf Teneriffa? Also ist es so wie Urlaub? Fühlt es sich irgendwie so an wie Urlaub? Oder wie ist das?
Also teilweise, ne? Also eigentlich hat man ja da genau das gleiche Leben wie in Deutschland auch. Also man geht arbeiten, man hat das Wochenende, man fährt in Urlaub sozusagen. In meinem Fall halt jetzt in Urlaub nach Deutschland, um die Familie zu besuchen und Freunde und so. Ne? Das hat man ja natürlich alles noch. Und das ist, aber ansonsten ist alles gleich, nur dass man halt, wenn man jetzt Wochenende hat oder wenn man die Freizeit hat oder wenn man fertig ist mit Arbeiten, dass man halt Sonne hat, ne? Oder besser gesagt, dass es immer schön ist, dass man halt nicht diese Wintertage hat, wie in Deutschland, dass man halt so Regen hat oder grau in grau, sondern dass man halt die Sonne hat und dass man halt in seiner Freizeit auch Stadtbummel macht, aber dann vielleicht auch mal an den Strand fährt am Wochenende oder auf der Insel irgendwie wandern geht oder sich mit Freunden trifft, aber draußen. Nicht, dass man immer drinnen sitzen muss, so wie jetzt in Deutschland, wenn es kalt ist oder wenn es halt nicht so schön ist, dass man halt immer schön draußen sitzt, ne? Oder mal auf der Terrasse sitzen kann oder in unserem Fall ein Patio, dass man halt nicht immer nur drinnen sein muss, wenn schlechtes Wetter ist, sondern immer sozusagen draußen ist. Das ist halt der Riesenvorteil und das ist halt immer schön. Also halt immer. Dass es halt immer so gleichbleibendes, schönes Klima ist, ne?
Ja.
Das ist halt sehr, sehr vom Vorteil, genau. Und das genießt man halt auch ganz anders, wie jetzt der Sommer in Deutschland, ne?
Ja, das glaube ich. Es ist aber so, dass dein Leben jetzt in den letzten Jahren nicht nur Urlaubsfeeling und Friede, Freude, Eierkuchen war, sondern auch du hast ja eine schwere Zeit hinter dir. Und zwar, das hatte ich ja eben in der Einleitung schon gesagt, hast du ja irgendwann in deinem Leben die Diagnose Eierstockkrebs erhalten. Wie war das?
Genau. Ja, vorher hatte ich noch einen anderen schweren Fall. Also ich habe in der Nacht zum 11.06.2022 habe ich einen Schlaganfall erlitten.
Wie alt bist du, Kathleen? Dass ich das nochmal ganz kurz dazwischen
genau,
frage.
Genau, jetzt bin ich 46.
Okay, weil das ist ja noch nicht das typische Alter für einen Schlaganfall.
Ne? Nein, eigentlich nicht. Aber der Schlaganfall war, als ich 43 Jahre alt war. Genau, ich bin ganz normal ins Bett gegangen. Ich wollte dann den Tag dann drauf, wollte ich eigentlich zum 50. Geburtstag meiner Freundin. Und ja, dann bin ich halt ganz normal ins Bett gegangen, so wie sonst auch. Und bin dann nachts aufgewacht, weil ich sehr dolle Kopfschmerzen hatte. Bin natürlich dann auch, habe mir eine Kopfschmerztablette genommen, bin dann wieder ins Bett. Und irgendwann gegen 6 Uhr frühs habe ich dann so einen stechenden Schmerz in meinem Kopf gemerkt. Und das war wie so ein blitzartiger Schmerz. Und da bin ich halt aufgewacht, habe mich dann hingesetzt, habe gedacht, oh Gott, was ist denn das jetzt? Und da ist meine Hand auf mein Bein gefallen, auf mein linkes. Und dann habe ich dann gemerkt, oh je, das spüre ich gar nicht. Was ist denn da los? Und ja, und dann bin ich irgendwie instinktmäßig, habe ich dann meinen Mann geweckt und habe gesagt, schnell, hol schnell die Ambulanz her, oder besser gesagt den Notarzt, weil irgendwas stimmt mit mir nicht. Weil da habe ich schon irgendwie gemerkt, instinktiv, oh Gott, irgendwas ist da nicht richtig, weil das hatte ich ja noch nie. Und irgendwie ging es mir da auch so durch und durch. Ne? Das merkt man ja manchmal, wenn irgendwas nicht stimmt, dachte, oh Gott. Ja, und dann hat er dann die Ambulanz geholt, also den Krankenwagen. Und da bin ich dann auch sofort ins Krankenhaus gefahren worden und auch gleich in die Intensivstation. Ja. Und dann irgendwie habe ich, glaube ich, dann auch mehrere Tage da gelegen. Und dann hat man dann auch immer solche Tests gemacht, dass ich die Hand drücken musste oder lachen musste oder die Zunge rausstrecken, musste die Augen hoch und runter machen. Und das ist dann sozusagen so wie so ein Fast-Test, ne? Also Face, Augen, auf jeden Fall gibt's da diesen Test und dann musste ich halt das immer ständig machen und da haben sie, glaube ich, dann schon festgestellt, dass es ein Schlaganfall war. Und dann war ich auch in der Intensivstation, wurde gefüttert und konnte halt nicht richtig sprechen. Und dann musste ich halt immer dann so Tests machen, immer wieder. Und da haben die dann halt mehrere Tests gemacht und haben versucht, dann rauszufinden, warum so eine junge, fitte Frau sowas erlitten hat. Ne? Und das ging dann halt auch einige Tage. Und aber wie lange und so, das kann ich dir leider nicht mehr sagen, weil das war irgendwie wie in so einem Trauma.
Hast du gar nicht so richtig die Erinnerung
daran. Nee. Also ich muss ungefähr, glaube ich, 3, 4, 5 Tage auf in der Intensivstation gelegen haben, weil ich wäre dann immer in diesen Geräten angeschlossen. Und dadurch, dass ich halt auch nicht richtig essen konnte, also muss das dann auch irgendwas Schlimmes gewesen sein, dass ich dann halt auch nicht, dass ich da gefüttert wurde. Ne? Also das.
Ja. Ach Gott, ja. Das klingt total gruselig. Du hast eben schon gesagt, eine junge, fitte Frau, also du warst ansonsten gesund und ja, hast dich, also ich meine mit ich bin jetzt selber auch 43, ich würde auch sagen, dass ich fit bin.
Ja.
Also du hast Sport gemacht und so weiter
ja.
Oder hattest du schon irgendwelche Vorerkrankungen?
Nein, überhaupt nicht. Ich war total fit, total sportlich. Also ich habe sehr viel Sport gemacht, ich habe Pole Dance gemacht, ich habe Paddel gespielt, ich habe keine Ahnung, ich war im Fitnessstudio, ich habe wirklich sehr viel Sport gemacht, also ich war recht sportlich, ja, muss ich sagen. Das einzige Vorerkrankung hatte ich jetzt nicht direkt, aber ich hatte ein paar Monate vorher, also im März, eine Thrombose, was ja auch untypisch ist für junge Menschen, aber da habe ich mir nichts dabei gedacht, da habe ich immer gedacht, ja, wenn ich Yoga mache oder so, vielleicht habe ich da irgendwie mich irgendwie verzerrt oder ich habe da irgendwie falsch gestretcht oder ne, weil das war ja, ist ja untypisch. Ich nehme keine Pille, ich habe nicht geraucht. Also zu dem Zeitpunkt, ich habe früher geraucht, also nicht mehr jetzt, schon seit 20 Jahren nicht mehr. Ich habe mich gesund ernährt, also eigentlich dürfte keine junge, fitte Frau eine Thrombose bekommen, aber ich habe das ja damals noch nicht gewusst, dass man da vielleicht eventuell mal mehr dahinter sein, hinterkommen muss oder irgendwie mehr das mehr kontrollieren muss. Also das war für meinen Arzt auch untypisch klar. Und deshalb habe ich dann ganz normal diese Thrombosespritzen bekommen und es ist dann auch wieder weggegangen, also ich war alles wieder ganz normal. Und ja, dann muss das irgendwie sich gelöst haben und ist dann in den Kopf gewandert, ne? Also in den Nerven oder in den Arterien zum Beispiel muss das irgendwie in den Kopf gewandert sein und dann irgendwie dann gelöst oder geplatzt, genau, was dann eben diesen stechenden Schmerz angedeutet hat und da muss es dann irgendwie geplatzt sein und das ist dann im Hirn, in der rechten Hirnhälfte, die für die linke Seite zuständig ist sozusagen, ist dann geplatzt und jetzt bin ich ja auch in der linken Seite nicht gelähmt, aber das ist alles taub noch, die ganze linke Seite ist taub.
Echt? Immer noch, ja? Also ich meine, das noch. Ist ja jetzt schon 3 Jahre her fast.
Ja. Und ich habe halt in der linken, im linken Arm oder besser gesagt in der linken Hand kein Gefühl mehr. Und diese Feinmotorik fehlt, ne? Also dieses Feingefühl. Ich kann zwar anpacken, ich habe die Kraft, aber ich kann halt nicht so kleine Sachen aufheben, ne? So diese filigranen Sachen kann ich halt nicht machen mit der linken Hand.
Ach, genau. Du Ärmster. Das heißt, dieser Schlaganfall von vor 3 Jahren, der hat jetzt immer noch Nachwirkungen.
Ja.
Bleibt das denn so oder besteht da die Möglichkeit, dass man das, was weiß ich, mit Physiotherapie oder wie auch immer wieder hinkriegt?
Ja, leider kann mir das keiner sagen. Ich hatte auch ein bisschen Physiotherapie, aber nur die ersten paar Wochen, weil das ist hier leider auch so, dass man hier nicht diese Reha hat wie in Deutschland, dass man dann halt so 4 bis 6 Wochen zur Reha geht und man wird richtig intensiv eben das getrainiert, sondern hier ist das so, dass du halt die 3, 4 Monate oder ja, es waren ungefähr 3 Monate, einmal in der Woche, also am Anfang war es halt jeden Tag, aber dann nur so wöchentlich, dass du dann dahin gehst und dann wird das halt sozusagen trainiert, ne? Dass du dann halt so ein paar Übungen machst und am Anfang nur der Körper, dann nur der Arm. Aber so wie in Deutschland, dass du da richtiges Programm hast, das gibt's ja halt nicht, ne? Leider. Aber ich therapiere mich sozusagen selber.
Im Grunde, wenn dir da nichts anderes übrig bleibt, ist das ja das Beste, was du machen kannst. Mir fällt da zum Beispiel das hatte ich jetzt in der Podcast-Folge mit der lieben Simone besprochen, da gibt's auch diese Akupressurringe, ne? Die so eine Spießerringe, die man immer so über seine Fingerkuppen so rollen kann. Das fällt mir jetzt dazu ein.
Genau. Ja, das habe ich auch. Ich habe das halt als Ball mit diesen Noppen. Ne? Wenn ich zum Beispiel jetzt Fernsehen schaue, dann tue ich das so rollen. Entweder mit beiden Händen oder nur mit einer Hand, mit der linken jetzt. Aber so richtig dieses Gefühl kommt nicht wieder. Also ich mache auch viel mit der linken Hand. Ich versuche, diesen Fokus auf die linke Hand zu machen. Zum Beispiel Flasche aufdrehen, trinken, Zähne putzen, kämmen. Alles solche kleinen Sachen versuche ich alles mit der linken Hand zu machen. Aber manchmal vergisst man es auch. Du weißt ja selber, wie es ist.
Ja, absolut.
Man macht das, aber dann vergisst man es auch wieder. Das ist alles ein bisschen schwierig. Oder ich habe mir jetzt so ein kleines Spiel gekauft. Oder damals, wie die Kinder das machen, dass die dann so kleine Steine nehmen und dann als Bild zusammensetzen. Ne? Und das fällt mir im Moment noch ein bisschen schwer, dass die halt mal runterfallen oder eben aus der Hand fallen. Weil man hat, wenn man das Gefühl nicht hat, dann merkt man ja auch nicht, passe ich das jetzt dolle an oder fasse ich das nur leicht an? Und wenn man es dann halt probiert anzufassen, dann schnippst das halt aus der Hand, wenn man das dann mit zu viel Druck festhält. Und das ist alles so ein bisschen schwierig. Also da muss man einfach dabei bleiben. Aber es kann dir halt keiner sagen, ob das jetzt wiederkommt oder nicht.
Ja.
Das ist eben das Problem, ne?
Du bist auch Rechtshänderin, oder?
Ja, das kommt ja auch noch dazu, genau.
Ja. Bei diesem Schlaganfall wurde ja dann nach der Ursache geschaut, oder? Weil mit 43, wie gesagt, ist das ja sehr untypisch.
Genau, also wo ich dann im Krankenhaus lag und dann sozusagen wieder zu mir kam, dann bin ich ja dann, ach, das Schlimme war ja noch, dass das auch noch die Corona-Zeit war.
Ach, stimmt, da war ja noch was, 2022,
genau, du Ärmste. Genau, dass ich dann halt sozusagen erst auf der Intensivstation war und dann hat das ewig gedauert, ehe ich dann auf die normale Station kam, aber das war ja dann keine normale Station, sondern es war die Corona-Station. So, da bin ich halt, und da darf mir ja keiner raus, keiner rein, durfte mich keiner besuchen. Also ich habe dann meinen Mann erst, glaube ich, nach 2 Wochen gesehen.
Ach Gott. Oh, das war ja für deinen Mann bestimmt auch schwer.
Gottes Willen, das war der Horror. Dann sind die halt auch alle in diesen komischen Anzügen rumgelaufen mit Taucherbrille, mit Kopftuch, also wir sind mit so einer
Haube.
Mit so einer Haube, genau. Also es war übelst. Ich kam mir vor, als ob hier irgendwelche Seuche ausgebrochen war. Das war wirklich schrecklich. Also dann musste ich dann erstmal auf diese Corona-Station, dann wurde 1000-mal Tests gemacht, so PCR-Tests, dass ich dann vielleicht eventuell auf die normale Station kam. Ging aber auch nicht. Also ich war dann mindestens 1 Woche oder 1,5 auf diese Corona-Station. Und als ich dann endlich dann auf diese normale Station konnte, da wurden halt auch in der ganzen Zeit immer ewig viele Tests gemacht, ne? Ich weiß gar nicht, Mammographie, Egotherapie oder keine Ahnung, wie das alles hieß, CT, Mammographie oder alles Mögliche, weil die unbedingt wissen wollten, warum so eine junge, gesunde, fitte Frau sowas erlitten hat. Und irgendwann kam dann der Arzt zu mir und hat zu mir gesagt, sie haben einen Tumor entdeckt im Eierstock, aber ich soll mir noch keine Sorgen machen, sie wissen noch nicht ganz genau, was es für ein Tumor ist oder ob es überhaupt ein bösartiger Tumor ist oder nur eine Zyste. Und dann haben die halt immer weitere Tests gemacht, Ultraschall und keine Ahnung was. Also alles Mögliche. Und irgendwann haben sie dann gesagt, um das wirklich herauszufinden, würden sie das lieber operieren. Und es kann aber auch sein, dass sie dann auch die ganzen anderen Organe mit rausnehmen müssen. Eierstock, Gebärmutter und eben was dann noch so in der Nähe ist. Und das war dann auch der Fall, genau. Ich hatte dann halt so eine riesengroße OP.
Mit so einer richtigen Bauchöffnung, eine riesen Narbe am Oberkörper.
Oh, alles, Gott. Genau, alles rausgenommen. Also die haben dann die Gebärmutter wirklich tatsächlich rausgenommen. Dann den Eierstock, der betroffen war, haben sie ganz mit rausgenommen. Den zweiten Eierstock hatte ich ja eh schon draußen, weil ich damals eine Operation hatte, weil ich eine Zyste drinne hatte. Also das war eh dann schon weg. Dann haben sie die, wie soll ich das sagen, wie heißt das, den Blinddarm, den Blinddarm haben sie dann noch mit entfernt und am Bauchnetz haben sie noch die ganze Gewebe genommen, weil das noch so betroffen war. Das haben sie dann alles mit rausgenommen. Und
also waren schon Metastasen da oder was?
Nee, aber die wollten sicher sein, dass dieses Gewebe, was da im Umkreis war, dass da nichts entwickeln kann. Deshalb haben die das alles dann noch mit rausgenommen, weil die während der Operation eine Bauchspülung gemacht haben.
Ach.
Und in diesem Wasser haben sie Zellen gefunden. Mhm. Und das haben sie dann halt sozusagen rausgenommen. Dann haben sie dann gesagt, okay, alles, was da noch im Umkreis war, haben die dann eben entfernt. Genau. Mhm.
Hat da dein Kopf so funktioniert, dass du das realisiert hast, dass du es verstanden hast, was da los ist?
Nee. Mhm. Nee, eigentlich nicht wirklich, weil ich wollte eigentlich nur aus diesem Krankenhaus raus. Mhm. Und ich wollte eigentlich nur, dass das alles wieder gut ist, weil ich war am ersten Mal am Boden zerstört, dass ich diesen Schlaganfall hatte. Das war für mich erstmal am allerschlimmsten.
Ja.
Ich konnte ja gar nichts, ne? Also das Sprechen hat mir schwer gefallen. Dann wusste ich ja gar nicht, was mir wirklich richtig passiert ist. Das musste ich auch erstmal verarbeiten. Und ich wollte eigentlich nur aus dem Krankenhaus raus und eigentlich nur, dass das alles wieder gut wird, ja.
Ja, ach Gott, du Ernst.
Es war sehr schwer, ja.
Nachdem du diese Operation hinter dir hattest, wie ging das dann weiter? Also da folgten ja bestimmt noch weitere Therapien, oder?
Nach dieser Operation bin ich erstmal nach Hause gekommen. Also konnte ich erstmal nach Hause.
Mhm.
Und eine Woche später hatte ich dann sozusagen ein Gespräch mit dem Arzt. Und da bin ich dann natürlich auch hingefahren. Und da haben sie dann mir gesagt, dass es ein bösartiger Tumor war, aber allerdings ein Borderline-Tumor. Und ein Borderline-Tumor bedeutet, dass er nicht genau weiß, ob er jetzt gutartig ist oder ob er bösartig ist.
Okay.
Und in dem Fall war er bösartig. Und da haben sie halt zu mir gesagt, sozusagen, um vorzusorgen, würden sie gerne eine Chemotherapie nachmachen, ne? Also noch machen.
Mhm.
Und sozusagen als Vorsorge, weil alle eventuelle Tumorzellen, die noch im Körper sich befinden, die sie jetzt mit der Operation nicht rausbekommen haben, dass die eliminiert werden. Ne? Und dann haben sie dann gesagt, okay, für sie wäre es besser, damit sich im Körper nichts weiter entwickeln kann, dass die Chemotherapie machen, ja.
Und hast du dem zugestimmt?
Ja, natürlich, weil ich wollte einfach nur sozusagen wieder gesund werden und meine Normalität oder mein normales Leben zurückhaben, ja. Ich habe einfach gesagt, okay, machen wir es. Es waren ja auch zum Glück nicht so viele, also ich habe dann nur 6 Chemotherapien bekommen, alle 3 Wochen. Und das hat am 31. August begonnen bis zum 21. Dezember 2022, genau.
Mhm.
Ja, ich wollte einfach nur alles abschließen sozusagen. Ich wollte einfach nur wieder mein Leben zurückhaben, ja. Und deshalb habe ich das gemacht, ja.
Wie war diese Zeit für dich? Hast du Nebenwirkungen gehabt? Du hast ja noch die Nachwirkungen dieses Schlaganfalls gehabt. Wie hat sich das entwickelt?
Erstmal hatte ich ja diese OP, hatte ich ja Schmerzen, weil ich konnte mich gar nicht so wirklich bewegen, ne, weil das ja alles offen war und alles, die haben das alles zusammengeflickt da drin. Also muss man sich so vorstellen, wenn man diese ganzen Organe draußen sind, die haben das ja dann irgendwie, diese Blase und alles, was dann noch so mittels, keine Ahnung, was da noch alles drin war, das haben die ja dann irgendwie so zusammengenäht oder eben mit so befestigt und dann habe ich halt durfte ich mich auch nicht großartig bewegen, also ich habe dann nur sozusagen stillgehalten, ne, oder habe mich irgendwie dann erholt und dann, ja, das ging dann eigentlich auch, ich habe dann versucht, so wenig wie möglich mich zu bewegen, darf es ja nicht schwer heben, das habe ich dann ja natürlich nicht gemacht und bin dann halt auch dann immer brav zu der Chemotherapie gefahren und ich hatte halt dann immer jemand gefahren, mein Mann zum Beispiel oder Freunde von mir, wenn mein Mann arbeiten musste. Ich bin mit dem Bus gefahren. Die Verbindungen sind ja zum Glück auch hier sehr gut. Ja, das ging einigermaßen. Ich habe es auch ganz gut vertragen, muss ich sagen. Wie gesagt, alle 3 Wochen. Habe auch nicht erbrochen oder irgendwas. Mir ging es also wirklich gut. Ich habe mich dann auch dadurch, das hat mir natürlich auch gut geholfen, dadurch, dass wir ein gutes Klima hier haben. Und es war ja noch Sommer, ne?
Mhm.
Konnte ich mich auch gut bewegen. Also ich bin dann auch ab und zu, wenn es mir gut ging, mal so ums Haus gelaufen und habe mich bewegt, habe die Sonne ein bisschen genossen. Natürlich durfte ich nicht so doll in die Sonne, aber immer mit Schutz natürlich, Sonnenhut oder Käppi oder. Aber das hat mir, muss ich sagen, wirklich sehr gut geholfen, dass ich auch frische Luft hatte. Ne? Ich ein bisschen so die Menschen, da habe ich ja noch keine Haare verloren, das war alles noch einigermaßen gut. Ich hatte dann auch Besuch von meiner Freundin und von meinem Vater und da hatte ich immer so ein bisschen Gesellschaft auch, wo ich nicht immer nur an die Krankheit denken musste und das hat mir wirklich sehr gut geholfen. Also ich bin dann eigentlich sehr gut durch die Chemotherapie durchgelaufen sozusagen. also nach der Chemo direkt ging es mir eigentlich ganz gut und das hat mich dann erst so 2-3 Tage später, habe ich dann gemerkt, dass dann so Völlegefühle im Bauch oder im Magen, habe dann natürlich versucht, einigermaßen gut zu essen, weil du sollst ja dann eigentlich auch gut essen und habe natürlich auch viel getrunken und habe mich ein bisschen bewegt und hatte ein bisschen Gesellschaft und so. Dann, das ging dann eigentlich, da muss ich sagen, habe ich sehr viel Glück gehabt, dass ich da, dass ich das gut vertragen habe. Also wirklich, muss ich sagen.
Ja.
Und erst nach einem Monat oder 2 Monaten habe ich dann halt gemerkt, dass die Haare dann ausgegangen sind. Und das war eigentlich an der ganzen Chemo für mich das Allerallerschlimmste. Da habe ich dann auch erstmal richtig realisiert, was eigentlich hier passiert. Ne? Also da ging es dann für mich nicht bergab, aber da habe ich dann erstmal gemerkt, oh je, das ist jetzt für mich eigentlich der Moment, wo ich das erstmal richtig realisiert habe. Ne?
Das heißt, die Haare sind dir erst ausgefallen, nachdem du schon die komplette Chemotherapie hinter dir hattest?
Ja, also die ersten, also ich hatte im August habe ich ja angefangen mit der Chemotherapie und erst im Ende September, Anfang Oktober hat es dann erst angefangen. Also es hat sich eigentlich, muss ich sagen, sehr gut gehalten bis dato. Und erst dann so Oktober, ungefähr Mitte Oktober oder Anfang Oktober hat es dann erst angefangen, wo ich das dann, wo es dann richtig rausgefallen ist, ne? Wo ich dann auch bündelweise in der Hand hatte. Und dann habe ich es erst mal kurz geschnitten, wo ich dann so einen schönen Kurzhaarfrisur hatte. Aber es hat dann irgendwie auch nicht mehr gepasst. Und dann habe ich dann zu meinem Mann gesagt, bitte rasier es einfach ab, weil ich halte das nicht mehr aus, weil überall liegen die Haare rum. Überall, wo ich mich angelehnt habe, lagen sie rum und so. Und das war für mich der aller schlimmste Moment. Also da, ab da an ging es nicht bergab, aber ab da an habe ich gedacht, oh Gott, das war echt krass. Also das war für mich das aller schlimmste, ja.
Warum denkst du, war das für dich das Allerschlimmste? Weil man nach außen hin sehen konnte, dass du krank bist?
Nee, weil man das frauliche Gefühl verliert. Das ganze Selbstwertgefühl, was man sich eigentlich das ganze Leben aufgebaut hat, weil ich es eigentlich auch sehr schwer hatte in meiner Kindheit. Ich wurde viel gehänselt, weil ich ja noch eine Brille getragen habe damals. Ich habe geschielt und das war für mich in der Kindheit sehr schwer und das habe ich mir dann auch seit der Teenie-Zeit dann aufgebaut. Ich hatte dann Kontaktlinsen getragen, habe mir dann versucht, mich gut zu stylen, ne, wie man das halt ist. Meine Cousine war Friseurin, mit der hat sie mir immer so wie zu sagen, damals war das ja so noch mit Dauerwelle und so, ne? Habe mir dann auch immer Dauerwelle gemacht. Ja, das war halt nur so. Und da habe ich dann erst angefangen, mich schön sozusagen zu fühlen. Und das, was man sich dann von dato an aufgebaut hat, ist dann eigentlich, war dann weg. Und da habe ich dann gedacht, das war dann für mich irgendwie alles wieder futsch.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Gerade wenn du als Kind, ja, also ich weiß ja auch, dass damals, als wir sind ja ungefähr gleich alt, als ich auch noch ein Schulkind war, dass da wirklich ja Menschen mit Brille gehänselt wurden. Ja, das ist jetzt, glaube ich, total anders. Zumindest erzählen meine Kinder mir sowas gar nicht. Aber ja, dann bist du deinen ganzen frühen Erwachsenenalter damit beschäftigt, dich von diesem Trauma zu erholen. Und dann passiert sowas und zack, holt es dich wieder ein und du stehst irgendwie wieder an der gleichen Stelle, ne?
Genau. Das war ja auch, ich hatte ja auch dann auch mit dem Schlaganfall zu tun, weil wenn man einen Schlaganfall hat, dann geht ja was am Kopf kaputt, ne? Also man fühlt sich behindert, man fühlt sich nicht mehr als Mensch, weil man auf einmal ganz anders ist, man kann nicht mehr so reagieren wie früher, man ist irgendwie ganz anders, das fällt ja dann auch irgendwie weg, das Leben ist weg. Du bist weg, ich habe alles verloren, die Leichtigkeit, die Fröhlichkeit, den Liebreiz, das Glücklichsein, die Strahlung, also was man ausstrahlt, das war alles weg. Und wenn man dann auch die Haare verliert, dann ist man eigentlich, oder ich habe mich als gar nichts mehr gefühlt, irgendwie nutzlos, irgendwie weg. Also ich habe eigentlich nur noch funktioniert, ich habe nur noch, mein Körper war nur noch da, aber ich war weg. Also ich bin auch noch weg. Also
hast deine Identität verloren.
Ja, genau. Das ist das richtige Wort. Ich habe meine ganze Identität verloren. Es war alles weg und es ist auch noch weg. Also halb weg. Ich versuche das jetzt poco a poco, sagt man hier, Step by Step wieder aufzubauen. Und es war wirklich. Es war nur noch die Hülle oder es ist nur noch die Hülle da. Und wenn man dann noch die Haare verliert und dann nur noch rumläuft wie so ein Geist. Weil ich habe ja dann nur noch damals 48 Kilo gewogen weil man hat alles verloren. Ich habe die ganze Muskelmasse verloren. Ich habe, man sah aus wie so ein Skelett. So habe ich mich auch gefühlt. Und das dann wieder aufzubauen, das ist, das gehört ja, das war, ist ja, kommt das da auch noch schwer dazu, ne?
Na klar, du hast irgendwie dein ganzes Leben verloren, wie es vorher war, und dann erkennst du dich nicht mal im Spiegel selbst, ne?
Und es ist auch jetzt noch schwer, da reinzugucken. Natürlich, ich habe wieder die Haare, ich habe jetzt Locken, die ich mir immer gewünscht habe. Das ist wirklich auch einiges, ja, genau, das ist ein Gutes, was ich daraus ziehen kann, dass ich jetzt Locken habe, was ich mir immer gewünscht habe, aber trotzdem ist es wirklich sehr schwer, das alles wieder aufzubauen, und daran arbeite ich ja heute noch, genau, das ist wirklich sehr schwer.
Wie hat dann dein Mann diese ganze schwere Zeit verkraftet? Also seid ihr da als Paar mehr zusammengewachsen, oder ist es eher so, dass er da auch wirklich sehr, sehr drunter gelitten hat, dass du dich selbst gar nicht, also dass du dich selbst irgendwie verloren hast?
Ja, das ist ein schweres Thema, weil eigentlich hat es uns sehr schön zusammengeschweißt, weil er hat wirklich sehr, sehr viel für mich gemacht, als ich im Krankenhaus lag. Er hat mir jeden Tag irgendwie so aufbauende Sachen, dass er eine Kerze angezündet hat und hat mir die brennende Kerze geschickt, ne, dass er das Licht, dass ich mir, das ist so als Aufbauen, ne, wo mich dann besuchen konnte, endlich nach 2 Wochen. Da kam er dann auch so oft wie möglich zu mir ins Krankenhaus, weil er musste ja arbeiten und er musste das ganze Leben aufrechterhalten, ne. Dann, aber als ich dann wieder zurückkam, dann musste er ja alles machen. Ich konnte ja gar nichts mehr machen. Ich konnte kein Auto fahren. Ich konnte nicht kochen. Ich konnte mich fast gar nicht zusammen anziehen. Ich konnte ja nichts mehr machen. Ich konnte den Haushalt nicht mehr machen, weil das halt alles mir schwer gefallen ist. Und das musste alles er machen. Und während er noch arbeiten muss, also er arbeitet sehr schwer, er ist selbstständig, er hat einen Baubetrieb, da musste er sowieso schwer arbeiten und das Geld verdienen. Und dann noch ich, also das war, ist sehr, sehr schwer. Und es war damals ja noch schwerer. Jetzt geht's ja einigermaßen, weil ich ja mich wieder sehr viele Dinge machen kann, aber das war sehr schwer und für ihn natürlich fast genauso schwer wie für mich, aber jetzt kommt das langsam, dass man sich jetzt wieder sozusagen annähert, und aber es ist sehr schwer, sehr schwer, also es geht nur mit kleinen Schritten, ne?
Ja, also es hat auf jeden Fall auch Spuren hinterlassen in eurer Partnerschaft. Ist ja auch verständlich. Total. Also auch sein Leben hat sich ja dadurch total geändert, ne?
Absolut, absolut, ja. Aber wir sind realistisch und wir sind ja auch keine Kinder mehr. Also wir können auch da halbwegs darüber sprechen. Aber man weiß ja, wie es ist. Männer sind ja dann nicht so redselig wie Frauen. Ja, ja. Und es ist auch sehr schwer, darüber zu sprechen. Aber wir machen einfach das Beste draus und wir unternehmen viel. Wir fahren auch jetzt wieder nach Deutschland, wo man auch die Familie besuchen kann und dass das dann auch wieder aufgebaut werden kann. Ne? Und wenn man unter der Familie ist und unter Freunden ist, dann ist es natürlich noch viel einfacher, weil man da eben nicht so damit konfrontiert wird wie hier. Und das hilft uns wirklich sehr viel, ja. Und wir bekommen auch sehr viel Besuch, wo man auch so ein bisschen diese ganze Sache nicht überspielen kann, aber leichter machen kann, ne?
Ja, ja. Ist dein Mann denn auch Deutscher?
Ja, Er lebt noch länger hier wie ich, also er ist jetzt am 28. Jahr.
Wow.
Ja, das ist auch sehr lange, ne? Und zum Glück hat er sich jetzt hier schon einen guten Stammkundenbaum aufgebaut und da kommen natürlich auch die Aufträge sehr gut rein. Also da ist ja schon mal die halbe Miete sozusagen, dass er sich darüber nicht auch noch Sorgen machen muss, dass genug Aufträge reinkommen und dass das natürlich dann auch erleichternd für uns, dass wir uns darüber halt die Existenz halt keine Sorgen machen muss. Ne? Das ist natürlich das Gute, ja.
Du hast jetzt dich ja dort auf Teneriffa behandeln lassen. Gab es denn da irgendwie Schwierigkeiten mit der Sprache? Also ich meine, das ist ja immer, glaube ich, noch was anderes, ne? Ob du das jetzt so eine Diagnose und die ganzen Erklärungen in deiner Muttersprache erhältst oder eben nicht. Also war das eine Herausforderung?
Sehr. Natürlich kann ich die Sprache und kann mich auch verständigen, gell? Ja. Was aber auch nicht so einfach war für mich, weil ich bin kein Sprachenmensch. Aber ich habe mich dann einfach so durchgebissen und habe natürlich auch dann am Anfang Sprachschule gemacht und habe dann auch versucht, so gut oder viel wie möglich zu sprechen. Aber irgendwann kam dann der Klick, ne? wo ich dann auch nicht mehr so viel Hemmung hatte zu sprechen und konnte dann oder habe dann auch gelernt, die Sprache zu sprechen. Natürlich habe ich auch sehr viel gearbeitet, konnte dann auch nicht mehr so viel Sprachschule machen, aber habe mich dann halt so versucht, dann durchzuschlagen und das ging dann eigentlich ganz gut. Und währenddessen ich dann im Krankenhaus lag, habe ich natürlich dann auch einiges verstanden, aber dieses sozusagen medizinische Beamtensprache war natürlich dann auch sehr schwer, aber ich habe vieles verstanden. Aber diese ganzen Diagnosen und so hatte ich natürlich dann auch Freunde und Bekannte, die mir dann dabei geholfen haben, die dann auch mit mir dann zum Arzt oder zu diesen Konsultas, also zu diesen, wenn ich Termine hatte beim Arzt, mitgefahren sind und mir dann geholfen haben beim Übersetzen, was ich natürlich dann nicht verstanden habe. Oder jetzt, wenn jetzt zum Beispiel, wenn jemand nicht mitfahren kann und ich jetzt einen Termin habe, dann habe ich auch eine Freundin, mit der ich dann das telefonisch mache. Also ich mache dann rufe sie dann an und spreche dann sozusagen mit dem Arzt während des Telefonatgesprächs mit Lautsprecher und wenn ich dann irgendwas nicht verstanden habe, dann übersetzt sie mir das. Ne?
Ja.
Da muss man dann irgendwie so einen Weg finden, dass man das dann eben, weil es ist so wichtig, ich möchte dann natürlich nichts verpassen und möchte dann auch nicht diese wichtigen Sachen ungeklärt lassen. Und da habe ich dann natürlich zum Glück welche Freunde, die mir dann dabei helfen. Und das hilft mir dann wirklich sehr. Und dann habe ich zum Beispiel zum Glück auch vieles, was ich dann verstehe. Und
ja, das finde ich auch ganz wichtig, dass man da,
ja, das ist,
dass man da Bescheid weiß, ne, über den eigenen Körper.
Ja, sehr wichtig, ja.
Wie ging das denn weiter, nachdem du die Chemotherapie hinter dir hattest? Erfolgte da noch eine Bestrahlung oder war deine Akuttherapie damit abgeschlossen?
Ja, die war damit abgeschlossen und ich muss dann klar zu diesem Kontrolltermin, also das war am Anfang alle Vierteljahre und jetzt sind es dann zum Glück nur alle halbe Jahre und dann wird dann immer dieser Scan gemacht und bis jetzt ist alles, Gott sei Dank, Klopf auf Holz, alles in Ordnung, Blutwerte sind super, im Moment bin ich krebsfrei und hoffe ich, dass ich das dann auch, dass ich auch bleibe und dann sind halt ganz normale Vorsorgetermine, ja.
Wann war denn der Punkt, als der Arzt irgendwie da einen Zusammenhang gesehen hat zwischen deinem Schlaganfall und deiner Krebserkrankung? Also wie hängt denn das zusammen?
Ah ja, das ist eine gute Frage, ja. Als ich dann eben dieses Gespräch hatte mit meinem Arzt, oder damals war es eine Ärztin, die dann zu mir gesagt hat, ja, das ist ein Tumor, wir müssen diese Chemotherapie machen, hat sie dann zu mir gesagt, dass dieser Schlaganfall beziehungsweise, dass der Tumor oder beziehungsweise die Tumorzellen den Schlaganfall und auch die Thrombose ausgelöst haben. Und zwar hängt das damit zusammen, dass die bösartigen Tumorzellen eine hormonähnliche Substanz ausschütten. Wenn sie sich gegen diese gutartigen Zellen wehren, entsteht eine Paraneoplasie, das heißt eine Blutgerinnungsstörung. Und diese Blutgerinnungsstörung hat meine Thrombose ausgelöst und meinen Schlaganfall. Ja, also das hat, kann man eigentlich sozusagen, dass der Schlaganfall mir eigentlich das Leben gerettet hat, ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Arzt gegangen wäre, zum ganz normalen Frauenarzt, damals war das ja noch schwierig, weil das Corona war, ne? Und wenn ich da jetzt, ich konnte ja auch nicht zum Arzt gehen, weil man durfte ja nicht zum Arzt. Aber selbst wenn ich zum Arzt gegangen wäre, heißt das noch nicht, dass sie diesen Tumor entdeckt hätten, weil ich habe zwei Freunde oder Freundinnen, die sind Frauenärztin und mit denen hatte ich ja dann damals auch gesprochen und unabhängig von den beiden haben die mir beide das Gleiche gesagt. Selbst wenn ich jetzt zum Frauenarzt gegangen wäre, kann es sein, dass die das nie gesehen hätten, diesen Tumor, weil der sich so verkapselt hat im Eierstock, dass das vielleicht gar nicht entdeckt wurde. Und da kam mir eigentlich, muss ich sagen, der Schlaganfall gut, dass ich den hatte, weil das hätte dann vielleicht zu spät sein können. Das hätte es vielleicht, wenn ich dann zum Arzt gegangen wäre irgendwann, hätte sich das vielleicht in der Zeit schon ausbreiten können oder hätte sich derzeit schon Metastasen bilden können. Und deshalb habe ich Glück gehabt, ja.
Hat dein Körper dir also erst ein leichtes Zeichen gesendet mit der Thrombose und dann nochmal ein stärkeres mit dem Schlaganfall?
Genau.
Aber wenn dann der Arzt im März 22 der Thrombose schon auf den Grund gegangen wäre, dann hätte ja theoretisch der Tumor vielleicht schon früher erkannt werden können, oder?
Wenn er erkannt geworden wäre, sozusagen, ne?
Ja.
Weil ich war ja damals bei einem ganz normalen Hausarzt, also und der hat zu mir gesagt, ja, Ultraschall ist jetzt nicht erforderlich. einfach, man hat gedacht, ja, das geht wieder weg, man tut Spritzen, ne? Und das war dann auch so, ich habe dann Spritzen gehabt und das ging dann weg und das so war's auch. Und aber eigentlich, also ich kann's nur jedem an mein Herzen legen, wenn man eine Thrombose hat und man eigentlich fit und gesund ist oder jung, ne? Und nicht die Pille nimmt und nicht raucht, dann muss das eigentlich so ein Zeichen sein. Und ich muss auch sagen, dass alle Ärzte, die das eigentlich dann vielleicht mitbekommen oder die dann das erkennen, dass es eine Thrombose ist und ein junger Mensch das bekommt, das muss eigentlich einen Grund geben, das eigentlich so richtig auf den Grund zu gehen, dass die dann nach sowas schauen, weil das kann nicht sein, dass ein junger Mensch, der nicht raucht, der vielleicht die Pille vor 20 Jahren genommen hat, wie in meinem Fall, und fit ist und Sport macht, eine Thrombose hat. Also das kann eigentlich nicht sein. Das ist untypisch, total untypisch. Bei alten Menschen ist es dahingestellt, dass klar, das ist, dass das dann mal passieren kann, dass die Thrombose haben. Das ist
was anderes.
Ist was anderes, genau. Aber so ein junger Mensch, wenn jemand eine Thrombose hat und vielleicht nicht irgendwie familiär oder irgendwas vorliegt, dass die müssen unbedingt nach sowas kontrolliert werden, weil das kann einfach nicht sein, ja.
Ja. Wie war denn dein Gefühl, als du damals die Thrombose hattest? Hat dir dein Bauchgefühl gesagt, oh, das ist mehr? Mhm. Oder warst du damit beruhigt, dass der Arzt gesagt hat, ach, wir machen das so und so?
Ja, leider nicht. Wenn ich das Wissen gehabt hätte damals, was ich jetzt habe, oh, dann hätte ich alles in Bewegung gesetzt, dass ich einen Termin bekomme für solche Tests oder für eben, und wenn es nur so ein Scan wäre und wenn ich das selber bezahlt hätte, das wäre mir sowas von egal gewesen, aber ich hätte das so gern verhindert. Also eigentlich muss man sagen, ich leide heute mehr unter dem Schlaganfall wie unter dem Krebsleiden, weil das mein Leben so beeinträchtigt, wie vielleicht die Krebsbehandlung, ne, oder die Diagnose, weil eigentlich kann man das jetzt auch gar nicht differenzieren, weil ich weiß nicht, wenn ich jetzt Chemotherapie nicht gehabt hätte, ob das jetzt das Gleiche wäre, weil klar, bei der Chemotherapie hast du auch mit dem Gehirn, ne, dass man dann irgendwie sich vergesslich ist oder dass man halt mit der Hand irgendwie Probleme hat. Aber viele haben ja dieses Taubheitsgefühl im Bein und Arm, wenn man nach der Chemotherapie, ne? Aber manchmal weiß ich gar nicht, ist das jetzt wegen der Chemo oder ist das jetzt wegen dem Schlaganfall? Und das ist eigentlich manchmal so richtig. Da hat man so viele Fragenzeichen im Kopf, dass man gar nicht mehr weiß und total verwirrt ist. Und das ist halt auch das Schlimme, ne? Also das, aber wenn ich jetzt das Wissen gehabt hätte damals, was ich jetzt habe, dann hätte man das vielleicht verhindern werden können, genau. Und das ist eigentlich dieses Wissen oder diese Erkenntnis ist so schlimm und tut mich heute noch belasten eigentlich. Aber ich versuche es eigentlich sozusagen auszuschalten, aber man wird ja jeden Tag erinnert, weil man eben noch diese Behinderung hat sozusagen, ne, mit der Hand. Das ist halt das Schlimme, ja.
Ja. Ja, aber wie gut, dass du das jetzt hier ansprichst, ne? Weil vielleicht kann ja die ein oder andere Hörerin oder der ein oder andere Hörer genau dieses Gespräch zum Anlass nehmen, vielleicht doch mal genauer hinzuschauen.
Ja, also genau.
Ich denke, dass es ganz oft so ist, dass unser Bauchgefühl da schon richtig liegt, ne? Und dann habe ich ja auch schon oft im Podcast gehört von Frauen, die dann aber von den Ärzten nicht richtig ernst genommen wurden und sich da dann aber doch wirklich durchgesetzt haben. Also das finde ich ganz, ganz wichtig.
Ja, und das kann ich wirklich nur jedem an Herzen legen. Es ist so egal, ob man das jetzt selber zahlen muss. Dann muss man einfach für die Gesundheit das ausgeben. Ich weiß ja, wie es in Deutschland ist. In Deutschland kriegt man ja ewig keinen Termin, ne? Und wenn man dann weiß man ja nicht, kriegt man eine Überweisung zu diesem speziellen Arzt, ne? Ich weiß, das ist wirklich sehr schwer. Und hier ist es auch nicht viel anders so. Hier muss man auch lange auf einen Termin warten, bis man zum Spezialisten kann, ne? Oder bis man dann einen Termin bekommt. Aber da muss man sich wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz dolle durchsetzen, damit man solche Sachen, wie mir das passiert ist, einfach verhindert werden kann, ne? Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und ich hätte das so gerne, leider habe ich dieses Bauchgefühl nicht gehabt, aber wenn ich es gehabt hätte, ich hätte dann wirklich alles in Bewegung gesetzt, dass ich eben so einen Kontrolltermin bekommen hätte, weil ich immer so, ich bin jetzt ein Gesundheitsmensch und ich mache sehr viel Sport und ich ernähre mich gesund und das muss man einfach für die Gesundheit tun, dass man eben solche Sachen eben nicht erleben muss, ja.
Ja. Kathleen, bist du denn jetzt wieder arbeiten? Also hat sich denn dein Leben jetzt dadurch grundlegend verändert? Oder ist es so, dass du ja wieder arbeiten gehen kannst, zumindest teilweise?
Also im Moment kann ich noch nicht arbeiten, weil ich ja mit meiner linken Hand halt nichts wirklich machen kann. Aber ich habe jetzt zum Beispiel was ganz Tolles vor. Ich habe jetzt sozusagen ein Herzensprojekt, was ich mir vorgenommen habe für die Zukunft. Zum Beispiel möchte ich Betroffenen, egal ob es jetzt für Schlaganfall oder für Krebs, aber speziell für Krebs, weil ich weiß ja nicht, wie die Schlaganfallpatienten mobil sind, aber jetzt zum Beispiel für die Betroffenen, die Krebs hatten, möchte ich gerne sozusagen das ermöglichen, mit diesem Klima, was wir hier haben, sich Stück weit erholen können oder einfach mich sozusagen um die kümmern. Ne? Also ich würde gerne das organisieren, dass sie hierher kommen, dass ich mich um die Unterkunft kümmere, dass ich vielleicht auch wie so eine kleine Selbsthilfegruppe bilden für diejenigen, die jetzt hierher kommen, dass sie sozusagen dieses Klima nutzen können, um auch mal aus ihren vier Wänden rauszukommen, um auch mal nicht an die Krankheit zu denken und mit mir jetzt vielleicht so ein bisschen die Insel erkunden oder dass wir vielleicht spazieren gehen oder den Austausch haben, wie das jetzt so ist vielleicht mit der Auswanderung, ne, dass man einfach so ein bisschen sich austauscht und dass die sehen, dass es vielleicht auch an einen anderen Teil von der Welt Leute oder Menschen gibt, dem das Gleiche passiert ist und vielleicht auch so ein bisschen, dass ich mich sozusagen um die kümmere und mich mit denen beschäftige, ne, und habe ich vielleicht auch diese Möglichkeit, das mit Spenden zu organisieren oder mich mit Organisationen um Unterstützung bitte, dass man einfach so ein bisschen, dass die da auch keine Kosten haben, ne, dass man die Flüge vielleicht irgendwie so ein bisschen und die Unterkunft bezahlt bekommt, einfach, dass die nicht auch noch diese Sorge haben und ja, oder vielleicht Stiftung sich dafür einsetzen, dass solche Menschen diese Möglichkeit haben, zu haben, ne, so was ich jetzt habe oder klar, ich lebe hier, aber Menschen, die halt diesen Vorteil nicht haben, dass ich dann einfach dies ermöglichen kann. Und da habe ich jetzt auch schon Kontakt mit verschiedenen Fingers. Fingers sind halt solche, ja, jeder weiß ja, ne, sowieso kleine, so kleine Apartments.
So eine Häuser, ne?
Genau, so Häuser, die in der Natur sind, ne? Weil mir hat die Natur oder beziehungsweise dieses Klima geholfen, ne? Einfach so ein bisschen stärken, ne? Diese Stärke herauszuziehen. Und das möchte ich gerne diesen Betroffenen ermöglichen. Und das liegt mir so sehr an Herzen und da würde ich mich sehr freuen, wenn das vielleicht in Zukunft geschehen kann, ne? Oder beziehungsweise, dass das halt passiert. Das wäre echt toll. Das ist jetzt das Einzige, was ich jetzt sozusagen ehrenamtlich tun kann, ne? Da muss man halt mal schauen.
Also das klingt großartig. Ja, und das sagen ja auch wirklich viele, dass das Mittelmeerklima irgendwie heilsam ist, dass die Nebenwirkungen nicht ganz so doll spürbar sind. Ne? Das ist vor allem für die Knochen und so weiter sehr, also dass es einfach sich besser ertragen lässt. Und das finde ich ganz großartig, dass du die Idee hast, Betroffene wie so eine kleine Wellnessinsel, ne, zu schaffen.
Genau.
Weil wenn nämlich, erstmal ist es ja sehr heilsam, wenn man mit ebenfalls Betroffenen sich austauschen kann.
Genau.
Und wenn man dann vor allem auch noch ja in diesem Klima ist und das ist ja, glaube ich, auch total hilfreich, wenn man mal ganz woanders ist, wenn man rauskommt von seinem gewohnten Umfeld und einfach mal ganz woanders ist, wo man irgendwie heilen kann. Ne?
Genau, weil es gibt auch viele Finkers, die so Außenküchen haben, ne, oder irgendwie so Massage anbieten. Aber ich kenne auch viele, die jetzt großartig. Zum Beispiel dahin gehen oder und dann massieren, ne, also dass man so mobile Massagen, einfach, dass man so oder Ayurveda und so, das ist ja auch und so schon teilweise möglich, schön. Ne. Und dass man da vielleicht, ich kenne ja auch so einige, ein, zwei Personen, die das anbieten, dass man vielleicht das dann ermöglichen kann, dass man da hingeht oder dass man die dann in die Fingers bringen kann, wo die untergebracht sind, einfach so ein bisschen so kleine Oasen bilden kann. Und wenn man dann so ein paar Personen, vielleicht Gruppe, dass man da vielleicht auch zusammen Yoga machen kann oder keine Ahnung, irgendwie so wie so Gespräche zusammen oder vielleicht sind auch noch andere Menschen, die hier sind, die das auch haben, dass man die dann zusammenbringt und einfach so gewisse Sachen, aber das muss halt erstmal alles wachsen. Ich bin ja auch in den sozialen Medien so ein bisschen mit meinem Account präsent, noch nicht viel, aber so ein bisschen, weil ich muss das natürlich auch erstmal alles lernen, weil durch den Schlaganfall bin ich natürlich mit Computer und Lernen und auch nicht mehr so gut, aber ich habe natürlich auch angefangen und da kann man vielleicht dann auch so ein bisschen weitermachen und auch, dass es, dass man auch nicht immer nur mitschreiben und sondern dass man Auge um Auge, das ist wieder was anderes, wie in den sozialen Medien, ne, dass man einfach so zusammen ist oder dann dass man sich dann auch zusammen so austauschen kann. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, weil das hat mir auch sehr gut geholfen. Natürlich jetzt nur durch die sozialen Medien, weil hier noch nicht so viele sind, die das Gleiche haben, das gleiche Schicksal haben wie ich. Und vielleicht finde ich ja auch jemand, der das Gleiche hat wie ich. Also natürlich Krebs ist es schon, aber der Schlaganfall und Krebs. Also ich habe bis jetzt noch niemanden gefunden und vielleicht findet sich dadurch jemand, weil für mich ist es ja auch wichtig, den Austausch zu finden. Vielleicht habe ich da Glück, weil das ist für mich auch mal interessant, wie diejenigen oder die Person, die das hat, wie die das empfindet, ne, mit Schlaganfall und Krebs. Also das ist, ich denke mal, dass es sehr, sehr, sehr selten ist. Und das ist vielleicht dann auch wieder interessant, ne? Also das, da bin ich mal gespannt, was sich da entwickelt. Und das ist, bin ich echt wirklich interessant und wirklich sehr gespannt, ja.
Also das klingt auf jeden Fall nach einem total guten Projekt. Und alle, die das jetzt hören und gerne mit Kathleen in Kontakt treten wollen, meldet euch gerne bei ihr. Ich verlinke natürlich alles in den Shownotes. Und auch wenn du betroffen bist und wie Kathleen eben sagte, eine ähnliche Diagnose erhalten hast und dich gern austauschen möchtest, also scheu dich bitte nicht, einfach Kathleen anzuschreiben. Und ja, vielleicht gibt's ja auch Menschen, die sich genau für das interessieren, was Kathleen jetzt vorhat. Also wie gesagt, tretet gerne in den Kontakt. Ich freue mich natürlich. Und ja, Kathleen, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Und ich glaube, das gibt auch Rückenwind, wenn man so eine neue Idee hat. Also ich merke das bei mir, ist das immer so, wenn ich so eine neue Idee habe, dann habe ich Energie dafür loszugehen und so. Und das ist ein sehr schönes Gefühl. Nee, ja, also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und wünsche dir alles Gute.
Dankeschön. Ja, vor allen Dingen, man braucht ja auch eine Aufgabe, ne? Weil guck mal, wenn man nicht mehr arbeiten kann, dann hat man ja auch keine Erfüllung. Man sucht ja die Erfüllung, weil wenn man arbeitet und einem am Tag gut geschafft hat und dann am Nachmittag oder am Abend, wenn man fertig ist mit Arbeiten, dann hat man zum Beispiel, oh, ich habe heute, das habe ich gut geschafft, das habe ich gut gemacht. Ich habe genau diese Sachen, die ich mir vorgenommen habe, ich geschafft und das hat man ja im Moment nicht und das braucht man einfach und das sucht man einfach auch, weil in dem alltäglichen Tag hat man dieses Gefühl nicht. Wenn man zum Beispiel jetzt den Haushalt macht und so, was ist das für eine Erfüllung? Das ist ja gar nichts. Oder wenn man Sport macht, dann hat man zwar diese Glücksgefühle, aber diese richtige Erfüllung, das hat man nicht. Und meine Erfüllung besteht jetzt darin, Menschen zu helfen und am Tag am Abend ins Bett zu gehen und sagen, wow, war das heute ein toller Tag. Ich habe so vielen Menschen oder ich habe diejenige geholfen, sie war glücklich, ich war glücklich oder. Und das ist eben genau das, was ich jetzt suche, weil es gibt einfach viele Menschen, die Hilfe brauchen. Und ich habe die Hilfe ja von Menschen bekommen, von Ärzten, von Freunden, von Bekannten. Und das möchte ich gerne jetzt weitergeben. Und anderen, die vielleicht nicht die Freunde haben oder die Familie haben oder eben die vielleicht auch diese suchen, diese Hilfe. Und das möchte ich gerne diesen Menschen ermöglichen. Und das denke ich eigentlich, dass es sehr gut funktioniert. Natürlich braucht das jetzt Zeit, um das alles aufzubauen. Aber diese Zeit hat man ja. Ich habe es auf alle Fälle und das probiere ich jetzt einfach. Und vielleicht habe ich Glück oder vielleicht ist da oben derjenige gnädig mit mir und ermöglicht mir das. Und das denke ich mal, dass man das schaffen kann, ja.
Ja, absolut. Also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen.
Dankeschön.
Kathleen, gibt es etwas zum Ende unserer Folge, was du vielleicht der ein oder anderen Hörerin noch mit auf den Weg geben möchtest? Irgendetwas, was du jetzt als Erkenntnis für dich aus den vergangenen Jahren gewonnen hast?
Ja, auf alle Fälle erstmal wünsche ich jeden, dass sie gesund bleiben oder beziehungsweise gesund werden. Und für alle diejenigen, die vielleicht gerade einen schweren Weg haben oder diesen gerade vor sich haben, einfach den Körper ein bisschen Vertrauen geben und an sich glauben, weil wenn man in so einer schweren Situation ist oder an so einem Schicksalsschlag erleiden muss, entwickelt der Körper eine enorme Stärke, die man braucht, um dies alles zu überwinden. Und da muss man einfach ein bisschen Geduld haben und einfach ein bisschen Zeit geben dem Körper, um das alles wieder aufzubauen. Das ist zwar schwer, aber das bekommt man wieder. Also ich weiß ganz genau, dass man diese Stärke hat und dass man die automatisch aufbaut und das braucht einfach Zeit. Und für mich ist es auch wichtig oder mir hat es auch sehr gut geholfen, Ziele zu stecken. Und egal, ob das große Ziele sind oder ob das kleine Ziele sind, und die muss man einfach im Auge behalten und das darf man einfach nicht verlieren. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und dafür drücke ich jeden die Daumen, dass man das schafft. Ne? Und das schafft man einfach. Das muss man einfach ein bisschen Zeit haben und wirklich Vertrauen aufbauen, ja.
Ja, und man darf da auch geduldig mit sich sein. Ne?
Ja, man muss geduldig sein. Das ist Dauerzeit. Guck mal, ich habe jetzt 3 Jahre dafür gebraucht, um diese sozusagen diese Erkenntnis zu gelangen. Und klar, mit mir, mit meiner Geschichte auch früher. Aber Geduld ist, glaube ich, das Wichtigste und das Vertrauen. Und das dauert einfach. Und ich habe auch nicht gedacht, dass ich vor 3 Jahren, dass ich wieder so gut aufgebaut werden konnte mit Sport. Und ich kann ja auch wieder Sport machen jetzt. Natürlich muss man ganz langsam anfangen, aber das kommt wieder. Das kommt alles wieder und das muss man einfach sich vor Augen halten und Geduld haben und alles ganz langsam machen und das kommt wieder.
Ja. Ja. Liebe Kathleen, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ich drücke dir so sehr die Daumen für dein Herzensprojekt. Ganz, ganz groß, was du dir da überlegt hast. Und ja, Kathleen, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und bis dahin, mach's gut.
Danke, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Und ich drücke allen die Daumen, dass alle wieder gesund werden.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziska-günther-fotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.